Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute habe ich den Uli Mohr zu Gast und er ist der Finder, Formulierer, Gründer der Symplonik, der Lehre der Einfachheit. Und ich habe da noch ein paar Fragen, die ich ihm gerne stellen möchte und hoffe, dass es auch für Sie interessant wird, diese Form der Heilungsfähigkeit des Menschen kennenzulernen. Gleich bei Neue Horizonte TV. Ich grüße dich, Uli. Schön, dass du hier in Leipzig jetzt bist und mir ein paar Fragen beantworten willst, bereit bist, weil noch, obwohl ich schon ein paar Videos von dir gesehen habe, mir sich diese Symplonik noch nicht wirklich erschließen will. Und vielleicht war das auch der Grund, warum ich gerne mit dir dieses Gespräch führen will, weil ich habe mich viel mit Naturwissenschaft beschäftigt, komme auch aus dem Arzthaushalt und über Generationen. Und diese Interesse zwischen Naturwissenschaft und Spiritualität war immer mein Interesse. Und da gibt es ja in der Naturwissenschaft so den Grundsatz, eigentlich die einfachste Lösung ist die wahrscheinlichste. Also die, die mit den wenigsten Hypothesen oder sowas auskommt, ist die wahrscheinlichste. Und insofern war es vielleicht an der Zeit, dass du die Symplonik formulierst. Aber ich habe sie noch nicht wirklich, nach dem, was ich bisher auch gelesen habe, noch nicht wirklich verstanden. Und ich hoffe, dass ich sie am Ende dieses Gesprächs zumindest in ihren Umrissen, in ihrer Struktur, in ihrem Wesen, vor allen Dingen ja, in ihrem Wesen wirklich begriffen habe. Also nochmal herzlich willkommen und vielleicht als Einstieg, du hast ja Symplonik auf der einen Seite die mentale Ebene und emotionale Ebene, also geistig-seelische Ebene und die Mineralien. So habe ich das bisher jedenfalls verstanden. Und da ist mir klar, es geht eigentlich um Informationen. Welche Informationen ich mir eigentlich zu Gemüte führe. Ja, wenn ich daran denke, an meine Studienzeit, wie die Leute halt beim Essen ne, die Kampfpamphlete gelesen haben oder die Leute morgens beim Frühstück die Tageszeitung, die halt auch eben auf der Titelseite immer nur negativ berichten muss. Das ist ja genauso Information, genauso wie die Nahrung. Die Mineralstoffe, also als Information, genauso wie unsere Gedanken. Ist das schon mal so ein Antitschen von Symplonik?
Also von den Begrifflichkeiten her schon. Mhm. Wäre ein gut angemachter Salat, würde ich jetzt sagen.
Okay, ich liebe Salat.
Ich auch. Also jeder der Begriffe berührt schon das, was im Bereich im Zusammenhang mit der Symplonik von Bedeutung ist. Allerdings ist es so, dass wir vielleicht leichter den Einstieg finden, wenn wir Symplonik gleich Wortneuschöpfung für Grundlagenwissenschaft setzen. Mhm. Dabei bin ich allerdings nicht so wirklich damit einverstanden, den ärztlichen Beruf als einen wissenschaftlichen zu bezeichnen. Meine Erfahrungen in der Medizin sprechen an sich dafür, dass es eine Erfahrungswissenschaft ist. Mhm. Erfahrung. Also, wenn man verstehen will, was in einem menschlichen Organismus abläuft, dann kann man, das ist das Problem des Lebendigen, nicht mit irgendwelchen Geräten in den Organismus eindringen, um zu überprüfen, ob eine Substanz, die im Lebensmittel enthalten ist, tatsächlich die Darmwand passiert. Vielleicht kann man Bruchstücke davon unter Umständen identifizieren. Es gibt ja die radioaktive Markierung. Mhm. Dann kann man es im Blut vielleicht noch verfolgen. Aber letztendlich an der Stelle, wo es dann darum geht, für den Stoffwechsel verfügbar zu sein, nämlich in der sogenannten Zelle. Spätestens dort steigt die Technik aus und es ist auch nicht abzusehen, dass es jemals Möglichkeiten gibt, das zu untersuchen. Und ich weiß nicht,
also im lebendigen System.
Mhm. Im lebendigen System, mhm. Ja. Das ist ja ein Problem der Medizin schlechthin. Also zumindest mal in Totalität der Schulmedizin, dass alles das, was sie dem menschlichen Körper entnimmt, im Prinzip Leichenmaterial ist. Wenn Blut entnommen wird, ist es ja nicht mehr lebendig. Mhm. Es wird mit Zitraten versetzt, um die Gerinnung zu hemmen. Und damit wird jede Untersuchung, selbst wenn sie prinzipiell Aussagen zulässt über Zustand, Leber, Niere und dergleichen, wenn das nicht so wäre, würde ja Schulmedizin gar nicht funktionieren, ist eine Aussage über den tatsächlichen Status des Menschen nicht möglich. Mhm. Und wenn wir das jetzt in der Gesamtheit der Schulmedizin betrachten, dann kann man in der Schulmedizin nicht von Naturwissenschaftlichkeit sprechen. Es gibt auch nicht ein Medikament, was eine 100% reproduzierbare Wirkung zeigt, noch nicht einmal Medikamente wie Morphium. Mhm. Hier spielt, das weiß man aus der Placebo-Forschung, eine große Bandbreite von Suggestionen mit hinein. Ja, je nachdem, wie man ein Medikament präsentiert, wird es eine entsprechend stärkere oder abgeschwächte Wirkung haben. Kann oder so weit gehen, ja, dass man selbst Zuckerkügelchen suggestiv an den Patienten herangebracht zu einer Wirkung in Anführungsstrichen bringen kann, die das beste Morphiumpräparat schlecht präsentiert nicht erreicht. Mhm. Also insofern haben wir hier einen großen Spielraum, der eine echte Naturwissenschaftlichkeit gar nicht zulässt.
Ich kann nicht unterstützen. Ich habe als 19-Jähriger auf einer Krebsstation gearbeitet und da war jemand, der über Schmerzen klagte und seine Dolviran haben wollte. Das war damals so eins über Novalgin oder so ein Schmerzmittel. Ja. Und der Arzt meinte, nein, das ist zu wenig, der muss Fortral haben, also noch eine Stufe höher. Und das half aber nicht. Mhm. Und wenn dann Wochenende war, dann haben wir ihm die Dolviran gegeben. Ja. Er war schmerzfrei. Mhm.
Ja. Klassisches Beispiel. Mhm. Beispiele dieser Art könnten wir jetzt stundenlang auflisten und sie zeigen im Prinzip aber nur das, was ich gerade angedeutet habe, dass die Medizin als solche eine Erfahrungswissenschaft ist und das ist etwas, was ich zumindest während der Zeit, wo ich studiert habe, noch gelernt habe. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Auch andere durchaus sinnvolle Leitsätze, wie zum Beispiel in der Diagnostik, was häufig ist häufig und was selten ist selten. Also ich befasse mich nicht mit der Totalität von allem, was möglich ist, bloß weil es vielleicht heute die Technik hergibt, sondern ich befasse mich mit dem, was am wahrscheinlichsten ist. Mhm. Nach der großen Zahl, nach dem, was Gauss mit seiner sogenannten Normalverteilung, mit dieser Glockenkurve, ja mathematisch vorgeführt hat. Und aus dem Grunde ist die Medizin, das Thema Heilung, kein guter Einstieg in die Symplonik, weil Symplonik dafür zwar Grundlagen schafft, aber sehr viel weiter angesetzt ist. Im Grunde genommen ist das eine Wortneuschöpfung, so wie Paracelsus irgendwann mal die Nase davon voll hatte, von Alchemie zu sprechen, weil das verwässert war und hat dafür den Begriff der Spagyrik geschaffen. Mhm. Und so ist es schleichend, wenn man durch das wissenschaftliche Antiquariat geht, so, dass über die letzten 200-300 Jahre, also 200 mit Sicherheit, die echte Naturwissenschaftlichkeit Stück für Stück abgeschafft wurde. Die ganz einfachen Gesetzmäßigkeiten folgt, über die wir gerne sprechen können, denn das ist die Grundlage dessen, was echte Naturwissenschaftlichkeit ausmacht und was ich mit dem Begriff Symplonik unter einer neuen Überschrift wiederbelebe. Mhm. Das mache ich jetzt schon sehr viele Jahre und ich habe den Prüfstand dann in der Medizin gehabt. Denn wenn ich diese Gesetzmäßigkeiten in Klarheit formulieren kann, wir können uns gleich ein paar rauspicken.
Das würde mich sehr interessieren.
Wenn ich diese Gesetzmäßigkeiten in aller Klarheit formulieren kann, dann habe ich die Möglichkeit, sie in der Medizin anzuwenden, aber eben nicht nur dort, sondern auch in der Physik, in der Chemie, sogar in der Religion und auf die Art und Weise eine klare Position des Wissens zu schaffen, also der Herleitung. Das ist das, womit im Grunde genommen echte Wissenschaftlichkeit immer schon begonnen hat, mit der Herleitung von Sachverhalten aus der Natur, also Dinge, die ich mit meinen Sinnesorganen wahrnehmen kann. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, das, was die Situation halt gerade erfordert. Und wenn man in alte, das ist etwas, was ein sogenanntes Zufallsprodukt war in meiner unersättlichen Neugier, wenn man in alte Chemiebücher, in alte Physikbücher reingeht oder sich die Größen der Physik und Chemie nimmt, Namen wie Lavoisier beispielsweise, der als Begründer der modernen Chemie gilt, und findet, sofern man es findet, Beschreibungen, Originaltexte, was denn Ausgangspunkt seiner Überlegungen war, dann findet man am Anfang immer Naturwahrnehmungen, die zur Nachdenklichkeit anregten. Und Naturwahrnehmungen ohne einen Vorbehalt oder eine Erwartungshaltung, was es als Ergebnis bringen müsste, einfach wahrgenommen. Und eins neben das andere gestellt, so lange, bis ein Gesamtzusammenhang zu ahnen war. Und dann wurde aus dieser Wahrnehmung heraus das Gesetz formuliert und anschließend dann im wissenschaftlichen Versuch überprüft. Und dieser Dreischritt, der ist praktisch in der Geschichte der Wissenschaft der letzten, wie gesagt, wenigstens 200 Jahre praktisch verloren gegangen.
Also im Prinzip, dass man einfach sagt, wir finden jetzt irgendein Teilchen oder wir müssen ein neues Medikament entwickeln und dann geht es von oben nach unten, statt zu beobachten, was hilft.
Ja, wenn ich es jetzt andersherum mache, so wie du es jetzt gerade sagst, muss ich ja spekulieren, ich muss vermuten. Ich muss erst mal vermuten, was da im Unsichtbaren des Stoffwechsels passiert, dass ein bestimmtes Symptom entsteht. Und dann muss ich überlegen, schauen, wo finde ich denn irgendetwas, was dieses Symptom vielleicht unterdrückt. Ich bewege mich fortlaufend, permanent, selbst auf der Grundlage der modernen Chemie hochgradig heikel, immer im Bereich des Unsichtbaren.
Und Spekulativen.
Absolut Spekulativen. Es ist ja alles Interpretation. Ja, wenn ich in ein Mikroskop schaue, dann sehe ich bestimmte Strukturen, aber ich muss sie interpretieren, weil ich sie ja nicht mit meinen Sinnesorganen wahrnehmen kann. Wenn ich also jetzt so ein rundes Ding sehe und bin der Überzeugung, dass das eine Zelle ist, dann nenne ich das Zelle, weiß es aber nicht wirklich. Strikt wissenschaftlich ist es nicht zulässig, selbst beim heutigen Stand der Dinge zu sagen, dass unser Körper aus Zellen besteht. Der Beweis der Zelle ist nicht geführt, jedenfalls nicht nach wissenschaftlich objektiven Kriterien.
Das klingt jetzt erstmal für einen Laien sehr überraschend, dass noch nicht mal der Beweis einer Zelle geführt ist, weil wir sie nicht lebendig isoliert haben. Doch. Also jetzt, da wirklich bohre ich jetzt mal nach.
Ja, wo, wie denn?
Du meinst, ja, wenn sie meine, in dem Moment, wenn wo sie isoliert ist, hört, wie alles wissen wir es, Stammzellen, haben wir doch die Stammzellenforschung jetzt in England,
die leben doch. Es ist ein spannendes Spiel, es ist ein sehr unterhaltsames Spiel, das kann man auch als Laie machen. Also Begriffe nehmen, die wie selbstverständlich verwendet werden. Bakterien, Viren, infektiöse Eiweiße, Stammzellen. Es ist an sich vollkommen gleichgültig, fast gleichgültig, welchen Begriff wir jetzt aus dem medizinischen Bereich herauspicken. Und gehe der Spur nach, ob du die definitive Beweisführung findest für den Nachweis zum Beispiel einer Zelle, einer Bakterie und all dieser anderen Begriffe. Der definitive Nachweis nach objektiven Kriterien ist nicht zu führen und wurde auch nicht geführt. Es sind überall Mutmaßungen, Annahmen. Selbst unser Planetensystem, das behauptete Planetensystem, ist im Kleingedruckten ja nachzulesen in der Astrophysik, ist eine Mutmaßung. Es sind alles, aber das ist etwas, was in der plakativen Darstellung eines Systems, ob jetzt des Planetensystems oder des Atommodells, was auch nur eine Mutmaßung ist, also, ja, mit der man arbeiten kann. Es geht ja hier nicht darum zu sagen, dass das richtig oder falsch ist. Ja, es ist für den aktuellen Stand des Irrtums, das wäre eine korrekte Aussage. Und wenn man damit arbeiten kann, ist das ja in Ordnung. Und wir leben in einer hochtechnisierten Welt, also die Dinge funktionieren bis zu einem gewissen Grade. Insofern gibt es daran nichts zu nörgeln. Also zumindest Physik und Chemie haben ihre Erfolge vorzuweisen. Ob das jetzt unbedingt naturverträglich ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber man kann damit etwas tun. Nur müssen wir halt vorsichtig sein hinsichtlich des behaupteten Nachweises und der Objektivität. Und das ist eben in all diesen Bereichen nicht gegeben. Wenn man jetzt aber eben nicht im Unsichtbaren beginnt, sondern immer so, wie es die echten Wissenschaftler gemacht haben, auf deren Grundlage ja alles das beruht, was wir heute nutzen, dann haben wir die Möglichkeit, aus dieser, gar nicht erst auf diese spekulative Ebene zu kommen, auf diese spekulative Spur, sondern wir beginnen ganz klar mit Naturwahrnehmung, die jeder nachvollziehen kann, für die ich keine wissenschaftliche Ausbildung brauche, sondern wo ich nur jemanden an der Hand nehmen muss, na komm, wir gehen jetzt dahin, wir schauen uns das an und ich zeige dir anhand des Wassers, wie sich Energie bewegen muss.
Ich habe die ganze Zeit an Viktor Schauberger gedacht, der ein Naturbeobachter oder Wasserbeobachter par excellence war und also Phänomene, die unglaublich erscheinen, beobachtet hat.
Ja. Schauberger ist ein wunderbares Beispiel dafür. Und Wasser ist auch tatsächlich eines der einfachsten Medien, weil es sichtbar ist. Ich kann es anfassen. Ich kann also ich kann mehrere Sinneswahrnehmungen nutzen, um Wasser in seiner Art sich zu bewegen und in seiner Auswirkung zu verstehen. Das Interessante ist nur, dass ich habe viele Menschen zwischenzeitlich an Bäche herangeführt, also einfach nur an den Bach geführt und sie gefragt, was sie dort sehen. Also ihnen die Möglichkeit gegeben, das in aller Ruhe zu betrachten und mitzuteilen, was sie sehen. Das Interessante und Erschütternde ist, dass es bisher nicht einen einzigen gab, der das wirklich gesehen hat, was das Wasser uns liefert. Es gibt einen anderen exzellenten Wasserbeobachter, von dem die wenigsten wissen, dass er einer war. Das ist Nikola Tesla. Nikola Tesla.
Nicht nur Elektrizität, sondern...
Nein. Wasser. Ja, am Ende dann schon, aber... Seine Schlussfolgerungen resultierten aus der Beobachtung des Wassers. Ich habe noch mein erstes Schulphysikbuch, DIN A5. Und genau so lang eine Spalte, also auf einer zweispaltigen DIN A5-Seite, genau so lang ist der Text über Nikola Tesla, einen Erfinder, der wie kein zweiter in der jüngeren Wissenschaftsgeschichte das ermöglicht hat und beeinflusst hat, was wir heute als moderne Hochtechnologiegesellschaft erleben. Und ich bin mal in verschiedene Vortragstexte von ihm, Vortragskonzepte von ihm eingestiegen und bin, weil mich interessierte, wie denn jetzt Wechselstrom wirklich funktioniert, was mir kein Elektroingenieur und kein Elektriker erklären konnte. Die konnten mir noch nicht mal erklären, was Strom überhaupt ist. Der Elektronenfluss ist eine Annahme. Nicht mehr und nicht weniger. Man kann damit arbeiten, aber es erklärt nichts.
Sollte man zumindest, wenn man mit Eisenteilen in die Steckdose geht,
mutmaßen. Das ist praktische Intelligenz, um zu überleben. Dafür ist das wissenschaftliche Verständnis nicht entscheidend.
Ja.
Also Tesla ist erstaunlich intensiv in die Beobachtung des Wassers eingestiegen und hat das brauchen uns jetzt nicht, das müssen wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen, hat aber verstanden, unter welchen Voraussetzungen man Impuls und Gegenimpuls, also ein Hin- und Herschwingen einer Welle in einem Wasserfluss erzeugen kann.
So wie Viktor Schauberger auch, ne?
Also bei Viktor Schauberger habe ich jetzt keine Herleitung des Wechselstroms gefunden.
Nee, das war ja nicht, der entscheidende Punkt. Also die gegenläufigen, also das herabfließenden Wasser ist immer auch eine gegenläufige Richtung gibt.
Durch die Forellen, durch die Abbremsung und Wirbelbewegung, die durch das Abschälen der äußeren Schichten entsteht eine Gegenströmung, die praktisch flussaufwärts gerichtet ist. Habe ich übrigens als Kind erlebt oder als Jugendlicher. Ich habe mich in der Schule fürchterlich gelangweilt.
Kann ich mir vorstellen.
Irgendwann habe ich mich dann auch getraut zu schwänzen.
Ja.
Und dann bin am Niederrhein zur Schule gegangen. Dann sind wir in der Nähe von Düsseldorf an einem wunderschönen weißen Sandstrand. Der Rhein hat tatsächlich weiße Sandstrände. Haben wir uns mit Matratzen so aus Spaß flussaufwärts treiben lassen. Und die Tatsache, dass mich das nicht neugierig gemacht hat, ist im Nachhinein so erschütternd wie deutlich hinsichtlich dessen, was mit uns in der Schule passiert. Denn das müsste ja entsetzlich neugierig machen. Wieso kann ich mich an einem Fluss aufwärts treiben lassen? Das kann man im Großen wie im Kleinen studieren. Das ist die Gegenströmung, die Schauberger auch sehr anschaulich beschrieben hat und ja auch wohl, wie es aussieht, zu Anwendungen geführt hat, mindestens ja in seiner Holzschwemmanlage.
Ja.
Aber Tesla ist auf ein anderes Phänomen gestoßen, was mit einem starken Beschleunigen von Wasser zu tun hat in einem begrenzten Rohrsystem. Und dadurch entsteht eine Gegenbewegung, die dann am Ende das erzeugt, was wir als Wechselstrom Stimmt. beim unsichtbaren Fluss von Energie, denn das ist die Analogie, die am Wasser studiert werden kann, im Sichtbaren, um dann auf das Unsichtbare übertragen zu werden. Wenn es so ist, dass Wasser sich so bewegt, dann bewegt sich möglicherweise jede Energie so. Ja, so hat mindestens Tesla seinen Weg gefunden und daraus eine hocheffiziente Technologie entwickelt. Und das ist, um darauf zurückzukommen, dieser ursprüngliche Dreitakt. Wahrnehmung, Beobachtung, da wir zu Augentieren dazu neigen, uns als Augentiere zu verhalten, ist es meist das Beobachten, aber die anderen Sinnesreize, auch das viel empfindlichere Ohr, sollte man auf keinen Fall dabei vergessen. Die Wahrnehmung in der Natur, in der Bandbreite der möglichen Sinnesreize, die für unsere Sinnesorgane zugänglich sind.
Ja.
Das ist ja nur eine bestimmte Bandbreite dessen, was insgesamt zur Verfügung steht. Dann sammeln so lange, bis sich ohne Anspruch an eine Erwartung eines Ergebnisses ein Gesamtzusammenhang zu zeigen beginnt. Dann Formulieren der Gesetzmäßigkeit und dann, wie schon gesagt, Übertragung aufs Unsichtbare. Und daraus resultieren nun Gesetzmäßigkeiten, die als Naturgesetze sehr einfach zu beschreiben sind. Also wenn wir jetzt beim Wasser bleiben, können wir mit Leichtigkeit alle abnicken, wenn wir als Naturgesetz formulieren, Wasser folgt immer dem Weg des geringsten Widerstandes. Wenn alles dem Weg des geringsten Widerstandes folgt, Wasser uns das vorführt, dann gehen wir mit dieser Annahme in das Unsichtbare hinein. Strom folgt auch dem Weg des geringsten Widerstandes. Gase folgen leicht überprüfbar auch dem Weg des geringsten Widerstandes. In beiden Fällen ist die Beweisführung leicht. So, wenn ich jetzt weitergehe in den Bereich des Lebendigen, dann finde ich dort, das ist zunächst auch nur eine Annahme, aber die ist wiederum leicht zu bestätigen, hier möglicherweise ebenfalls die Tatsache, dass dieses Naturgesetz, dass alles dem Weg des geringsten Widerstandes folgt. Was passiert, wenn ich einem Tier, was in freier Wildbahn lebt, jeden Tag irgendwo einen Futternapf hinstelle? Wird es noch jagen gehen? Wird es noch sammeln gehen? Es wird nichts dergleichen mehr tun, denn, man könnte es auch als natürliche Ökonomie bezeichnen, wenn ich es mit weniger Aufwand haben kann,
Klar.
dann hole ich es mir mit dem geringsten Aufwand. Das ist ein Problem mit dem, dann springen wir wieder einen Schritt weiter, die Medizin ein großes Problem hat. Denn wenn man den Körper mit Substanzen versorgt, die er selber herstellen kann,
dann stellt er die Produktion ein.
Ja. Ja. Nehmen wir mal an, wir wüssten das jetzt nicht. Das ist ja eine bekannte Schwierigkeit in der Medizin, vor allen Dingen in der inneren Medizin. Cortison und die verschiedensten Hormone, alles das, was der Körper selber herstellt, gilt übrigens auch für Vitamine. Nehmen wir mal an, wir wüssten das alles nicht. Wir haben den Energiefluss am Wasser beobachtet, wir haben Gase studiert, wir haben Wolken studiert, wir haben Luftbewegung studiert, wir haben Strom studiert, wir haben das Verhalten von wilden Tieren studiert, wir haben diese natürliche Ökonomie, alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes, in den Bereichen als Naturgesetz ausnahmslos bestätigen können. Und dafür haben wir noch kein technisches Instrument zur Hilfe genommen, sondern wir haben ausschließlich unsere Sinne zur Hilfe genommen und haben das unter Umständen mit vielen, vielen tausend Menschen überprüft. Sag mal, komm mal her, schau dir das mal an, hör mal hin, riech mal, fass mal an. Was erlebst du da? Und wenn ich das lückenlos bestätigt finde, dann darf ich zu Recht annehmen, dass ich hier eine Gesetzmäßigkeit gefunden habe.
Die du als Naturgesetz dann so auch bezeichnen willst.
Alles folgt, das ist jetzt, steht so nicht im Physikbuch, steht nicht im Chemiebuch.
Nee, genau, deswegen frage ich,
weil du gerne von Naturgesetzen sprichst. Nur in der Formulierung haben wir eine universelle Gültigkeit. Es ist tatsächlich so, dass es in den Wissenschaften so nicht formuliert wird. Aber, und das habe ich gemacht, im Gespräch mit Physikern, mit Chemikern, mit Wissenschaftlern aus den verschiedensten Bereichen, habe ich diese andere Formulierung von Naturgesetzen überprüft. Ich habe Ihnen die Frage gestellt, sag mal, wenn wir das jetzt so nennen, was den Charme hat, dass wir das generell auch in Bereichen anwenden können, die bisher für diese Naturgesetze überhaupt nicht zugänglich waren, Wäre das dann immer noch wissenschaftlich exakt genau so verwertbar? Also bildet es das ab, was bisher Definition des Naturgesetzes war? So, und da das abgenickt wurde von erfahrenen Wissenschaftlern in den harten Wissenschaften, vor allen Dingen der Physik, können wir dann weitergehen. So. Und dann stellt sich natürlich die Frage, und wir wissen jetzt, wir sind immer noch da an einem Punkt, wo wir nicht wissen, was die Schulmedizin ja heute weiß. Das Problem zum Beispiel rund um Cortison. Dann können wir jetzt annehmen und sagen, wenn alles dem Weg des geringsten Widerstandes folgt, dann muss ich davon ausgehen, dass alles das, was der Körper selber produziert, ich ihm aber zur Verfügung stelle, dazu führen muss, dass der jeweilige Organbereich seine Funktionen reduziert, unter Umständen sogar unwiderruflich einstellt. Das wäre die zwingende Schlussfolgerung. So, und jetzt mache ich das Türchen auf und sehe in der modernen Medizin, aha, ist ja interessant, stimmt ja. Ja, Cortison führt zur Rückbildung der Nebennierenrinde, Cortisonzufuhr. Ja. Bis hin, davor haben vor allen Dingen Internisten und Orthopäden große Angst, bis hin zur vollkommenen Auflösung der Nebennierenrinde. Das gilt für jedes Hormon und es gilt auch für Vitamine. Vitamine kann der Körper inklusive Vitamin C nachweislich selber herstellen. Natürlich braucht er dafür bestimmte Voraussetzungen. Die Gemütsverfassung muss stimmen, die Ernährung muss stimmen, man braucht auch einen möglichst naturgemäßen täglichen Lebenswandel. Und dann funktioniert das. Führe ich aber jetzt Vitamine, ob nun synthetisiert oder hochkonzentriert, aus Pflanzen herausgelöst, dem Organismus zu, was wird er machen? Alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes, natürliche Ökonomie, er legt sich zur Ruhe. Also jetzt haben wir ein Naturgesetz in dieser einfachen Art formuliert, aus der Natur abgeleitet und haben es jetzt in die Medizin hinein verlängert. Was vorher mit dem, was im Physik- und Chemiebuch steht, so nicht möglich gewesen wäre. Das ist das, was ich mit Simplonix Schritt für Schritt mit allen bekannten Naturgesetzen gemacht habe. Und so könnten wir jetzt die Reise weiter fortsetzen in die Psychologie, in die Religion, Juristerei.
Darf ich da noch mal ein bisschen einhaken? Also jetzt haben wir dieses Gesetz, das alles geht den Weg des geringsten Widerstandes, ist ein Naturgesetz. Ich muss aber wissen, genau das, was du gesagt hast, wenn ich etwas zuführe, dass dann eben dieses Gesetz wirkt, aber es kontraproduktiv ist für mich. Also diese Gesetzmäßigkeit, dass dann die Nebenniere aufhört, Cortison zu produzieren, das ist im Prinzip unterm Strich nicht gut für mich.
Das ist in der Tat nicht gut.
Das heißt, wenn ich mich an diese Gesetze halte, heißt es, dass ich sie beachten muss, insofern, um sie nicht zur Wirkung zu bringen.
Damit fängt die menschliche Kompetenz des Laien in Sachen Gesundheit an. Jetzt habe ich verstanden, alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes. Hoppla, ich habe ja selber viele Jahre Cortison verbraucht in Mengen, weil ich ja von Kopf bis Fuß von Neurodermitis geplagt war. Also durchaus auch ein reales Thema, ist das ein reales Thema für mich gewesen. Wenn ich also jetzt verstanden habe, dass diese Gesetzmäßigkeit wirkt, dann ist mir sofort klar, in der Empfehlung angesichts eines schulmedizinischen Besuches im Sprechzimmer eines Arztes, dass die Verordnung von Cortison für mich kritisch ist. Und dass es möglicherweise sehr viel sinnvoller ist, nach anderen Wegen zu suchen. Das wäre dann ein Weg, den man gehen kann, der zwar kämpferisch immer noch gegen die Beschwerden gerichtet ist, aber sehr viel gesünder Wege suchen, wie man vielleicht die körpereigene Cortisonproduktion anregen könnte. Ja. Wäre dann ein ganz naheliegender Gedankengang, auf den jeder kommen würde, wenn er sich dieser Gesetzmäßigkeit bewusst wäre. Und so entsteht selbst beim Laien Kompetenz. Und das gilt für jedes weitere Naturgesetz, was in dieser Einfachheit formuliert wird.
Hast du noch ein Beispiel? Ich liebe auch das analoge Denken, absolut, schon von Kindheit an. Und das Wesen einer Sache kann ich, sag ich mal, indem ich Also die Einfachheit von Simplonic, die Wissenschaft der Einfachheit, da darf es für mich noch ein Beispiel. Bitte noch ein Naturgesetz.
Also wir haben jetzt
neugierig. Ja, du hast es selber gesagt, neugierig, ja, bin ich ja auch. Und ich möchte es ja verstehen, das heißt ja die Gesetzmäßigkeit der Einfachheit, mhm, da brauche ich mindestens zwei Beispiele.
Ja. Also wenn wir auch genug anfallen, können wir auch mehr machen.
Okay.
Na, diese Neugier ist ja eine Gabe. Wenn die beim Kind in der Schule erstickt wird, ist das ja fatal. So wie es mir erging, als ich am Rhein baden war und meine Neugier nicht groß genug war, verstehen zu wollen, warum ich mich flussaufwärts treiben lassen konnte.
Ja.
Ein anderes Beispiel ist, das ist sogar fast genauso in der Physik formuliert, Energie ist wandelbar, nicht zerstörbar.
Energie
ja, ist wandelbar, aber nicht zerstörbar. Ich kann Energie immer nur umwandeln.
Ja. Also durch die Gleichung. Ja.
Ist das die Gleichungen.
Nein, das habe ich jetzt damit assoziiert. Ne, es sind im Prinzip immer Gleichungen.
Ach so, meinst du das? Ja. Ne, das, denn ich dachte, wolltest Bezug nehmen auf Formeln.
Nein. Also einfach.
Denn Formeln, die ja dann einen Heiden Respekt verständlicherweise auslösen beim Laien. Wer kann schon mit den Formeln umgehen? Ich konnte das auch nie. Das war für mich immer angstbesetzt. Das ist auch gar nicht entscheidend. Am Anfang musst du das Verstehen da sein. Am Anfang muss das Verstehen da sein. Und wenn ich etwas verstanden habe, dann kann ich entweder das selber rechnen, wenn ich die mathematische Begabung habe, oder ich überlasse das eben anderen. Mhm. Aber ich kann mindestens immer kompetenter Laie werden, in jedem x-beliebigen Sachverhalt. Mhm. Insofern sind die Formeln dann nur eine Frage der späteren Umsetzung, wenn man etwas technisch damit tun will. Für das Grundverständnis sind sie vollkommen belanglos. Mhm. Was übrigens auch in der heutigen Wissenschaft vollkommen verschoben ist, weil man heute sich in der Welt der Formeln verliert und herumfantasiert, dass es 4, 5, 6, 10, 12 Dimensionen so etwas gibt. Dabei kann man sich das ganz leicht an der Natur abschauen, dass es so nicht sein kann. Aber kommen wir zurück zu Energie ist wandelbar, nicht zerstörbar. Es gibt viele, zahllose Beispiele. Ob ich jetzt nun ein Feuer mache und sehe, dass das Holz verbrannt wird und am Ende des vollständigen Verbrennungsvorgangs Kohlendioxid und Wasser entwichen sind und dann nur noch die Metalloxide in Form von Asche übrig bleiben. Das ist etwas, was man anschaulich selber überprüfen kann. Und das ist etwas, was zum Basiswissen der Chemie ja schon seit langer Zeit gehört. Und ich kann Eis schmelzen, ob das jetzt, ja, nehmen wir mal Eis und flüssiges Wasser, sind unterschiedliche Aggregatzustände, unterschiedliche Zustandsformen von Energie. Das eine kann ich ins andere überführen. Das sind Vorgänge, die in beide Richtungen ablaufen können. Also der Beispiele gibt es endlos viele. Das ist ja auch etwas, was in der konventionellen Wissenschaft heutiger Prägung auch keiner bestreitet, dass dieser Energieerhaltungssatz seine Richtigkeit hat. So, und wenn ich jetzt wieder ausgehend von diesem Naturgesetz den Sprung ins Unsichtbare mache und dann in einen anderen Bereich hineingehe, zum Beispiel ins Gemüt. Energie ist wandelbar, nicht zerstörbar. Niemand bestreitet heute mehr, dass Gedanken Energien sind, dass Gefühle Energien sind. Man kann an der Hirnschrift ablesen, dass hier unterschiedliche Aktivitäten in den Hirnarealen ablaufen und somit eine Bewegung da ist mit Temperaturunterschieden und Bewegungsunterschieden, wobei Temperatur und Bewegung, siehe Schauberger, jede Bewegung hat automatisch durch Abbremsung Temperaturerhöhung zur Folge, dass es sich hier um Bewegungsphänomene handelt, die im Unsichtbaren stattfinden, sehr hochfrequent, sehr fein sind, aber Bewegungen sind. Bewegungen haben immer etwas mit Energie zu tun. Wenn also Gefühle, das habe ich schon vorgegriffen, wenn Energie wandelbar ist, nur wandelbar ist, nicht zerstörbar ist, dann müssen also unsere Gedanken und Gefühle als Energien auch nur über Wandlung zu verändern sein und nicht dadurch, dass ich sie willentlich verändere, mich abwende, sie zu zerstören versuche, was nicht geht.
Also das, was mit Transformation zumindest unter Laien verstanden wird. Du musst sie transformieren.
Ja, da würde ich jetzt sofort einhaken und fragen, was verstehst du unter Transformation? Definiere mir den Begriff Transformation, damit zumindest wir beide genau wissen, worüber wir sprechen.
Spannendes Thema. Transformation, also in Form bringen, also Form, die Form. Mhm. Und Trans heißt eigentlich jenseitig, dass ich sie von einer Form in eine andere Form umwandle.
Ja.
Also transformiere.
So könnten wir uns an dem Begriff entlanghangeln.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wie wird das gemacht? Also nehmen wir diese Begriffsdefinition als Grundlage, dann stellt sich als nächstes die Frage, wie diese Transformation denn vor sich gehen soll. Wir haben einerseits aus der Physik diese Gesetzmäßigkeit, Energie ist nur wandelbar, nicht zerstörbar, mit rübergenommen in die Psychologie. Mhm. Und jetzt geht es darum, zu verstehen, was der Einzelne tatsächlich nach Klärung des Begriffs unter Transformation versteht. Wie wird diese Transformation konkret angegangen, um zum gewünschten Erfolg zu kommen? Und das kann ich jetzt an dem Begriff Energie, an dem Naturgesetz Energie ist wandelbar, nicht zerstörbar, überprüfen. Mhm. So, jetzt nehmen wir mal ein klassisch schulmedizinisches Spielfeld, Suchttherapien. Was macht man mit einem Alkoholiker? Ein Alkoholiker wird auf Entzug gesetzt. Der kriegt eine begleitende psychotherapeutische Behandlung, psychologische Unterstützung im weitesten Sinne. Aber in erster Linie wird er darin geschult, sein Verhalten unter Kontrolle zu bringen. Nicht mehr zu saufen. Der Raucher in abgeschwächter Form, dasselbe Thema, auch eine Suchtthematik, zwingt sich nicht mehr zu rauchen. Er muss dafür vielleicht nicht in eine Klinik gehen, das Suchtpotenzial ist nicht so groß, aber er muss sich kontrollieren, disziplinieren. Zumindest ist das meistens der Weg. Mhm. Wenn ich das jetzt vor dem Hintergrund der Gesetzmäßigkeit, Energie ist wandelbar, nicht zerstörbar, betrachte, dann steht sofort ein großes Fragezeichen im Raum. Denn wenn ich nur Verhalten verändere, aber nicht den inneren Antrieb erreichen kann, der dazu führt, dass jemand raucht und säuft, dann habe ich ja nur an der Oberfläche die Situation unter Kontrolle gebracht. Weshalb ja auch bei den anonymen Alkoholikern zu Recht jeder sagt, ich bin lebenslang Alkoholiker. Weil er sich dessen genau bewusst ist. Und die Tatsache, dass über 90% in der klassischen Alkoholentziehung rückfällig werden, das ist zumindest die Zahl, die mir bis zum heutigen Tage, die ist jetzt schon etliche Jahre alt, bekannt ist, zeigt ja, dass diese oberflächliche Kontrolle nur ein sehr dünnes Eis ist und schon durch eine Schnapspraline nach Jahrzehnten selbst leicht wieder durchbrochen werden kann. Also wurde hier etwas nicht gewandelt. Ja, wenn ich aber verstanden habe, Gedanken und Gefühle, aus denen heraus ja meine Entscheidungen und meine Handlungsantriebe kommen, wenn die nicht gewandelt sind, dann kann ich mein Verhalten vielleicht kontrollieren, aber es ändert sich in meinem Leben nichts. Ich bleibe lebenslang Alkoholiker, ich bleibe lebenslang Raucher. Also muss ich einen Weg finden, Gefühle einer Wandlung zuzuführen, denn mit der Wandlung der Gefühle ändert sich mein Antrieb. Und dann habe ich keine Lust mehr zu saufen. Dann habe ich keine Lust mehr zu rauchen. In dieser Weise habe ich vor über 20 Jahren schon am Fließband Raucherentwöhnung gemacht und es hat selten länger als 3 Stunden gedauert, bis jemand keine Lust mehr hatte zu rauchen.
Durch das Wandeln der Gefühle, die ursprünglich diesen Antrieb oder diese Motivation, das Rauchen anzufangen.
Es ist beim Rauchen auch ganz einfach mit wenigen Sätzen zu erklären. Rauchen benebelt. Die Benebelung entsteht unter anderem dadurch, dass man sich Nikotin zuführt, dass eine starke Aktivierung, Nikotin ist eine körpereigene, körperähnliche Substanz, die Aktivierung des Sympathikus, also des Überlebensnerves, Anspannung steigt, Reaktionsbereitschaft ist da, Nervosität, Unruhe unter Umständen, ähnlich wie übrigens bei Kaffee oder bei Tee, das ist ein vergleichbarer Wirkungsmechanismus, führt immer zur Aktivierung des Sympathikus. Ja. Überlebensaktivierung, ich bin wach, ich bin präsent, ich bin muskulär leistungsfähig, reaktionsbereit, aber so wie meine Überlebensaktivität, genau, Flucht oder Kampf, meine Überlebensaktivität hochfährt, sinkt meine Fähigkeit zu fühlen. Wenn also der Raucher in eine Situation kommt, in der er sich unsicher fühlt, weil er befürchtet, zum Beispiel ausgeschlossen zu werden oder mit irgendeiner Unzulänglichkeit aufzufallen, dann kann er diese aufkommende Unruhe mit der Zigarette dämpfen und dann wird immer in der Situation das Rauchverlangen kommen. Es ist immer eine ganz spezifische Situation. Mhm. Wenn man das, was diese Unsicherheit auslöst, als Thema nimmt, ja, dann kommt man bei diesem Gefühl an. Und wenn man dann einen Weg findet, mit diesem Gefühl umzugehen, muss man nicht mehr rauchen. Dann hat man einfach keine Lust mehr. Und dann ist es, das ist ein interessantes Phänomen für denjenigen, der es dann erlebt, dass von einer Stunde zur anderen die Zigarette nicht mehr schmeckt. So wie eine Zigarette niemals einem Nichtraucher schmeckt. Sie schmeckt nur deswegen, das ist eine Assoziation, die im Kopf stattfindet. Man muss eine Begründung dafür finden, warum man so ein hochgiftiges Zeug raucht. Und diese Begründung lautet, dass es mir schmeckt. Weil es mir schmeckt. In dem Augenblick, wo diese Kopplung nicht mehr da ist, wo ein anderer Weg gefunden wurde, dieses Gefühl zu wandeln, ist die Notwendigkeit der Zigarette nicht mehr da.
Das klingt schon ein bisschen fast wie Zauberei, dass du innerhalb von einer oder drei Stunden jemanden dazu bringst, die Gefühle zu erkennen, die damals dazu geführt haben, dass er das Rauchen begonnen hat. Ist das einfach Erfahrung, auch wieder Erfahrungswissen und du sagst es den Leuten und dann sagen sie, ah ja, ach deswegen?
Ich zeige nur, wie man selber drauf kommt, auf der Grundlage genau dieser Gesetzmäßigkeiten, über die wir sprechen. Mhm. Und ich mache das nicht mehr. Das ist etwas, was ich vor langer Zeit eingestellt habe. Nur, dass jetzt keiner auf die Idee kommt, was ich...
Er macht keine Raucherentwöhnung mehr.
Nein, aber man kann es sogar sehr gut alleine zunächst mal versuchen. Und es gibt nicht wenige, denen das auch tatsächlich gelungen ist. Das Prinzip ist einfach. Es beginnt damit, dass ich erst einmal Klarheit darüber gewinne, dass es nicht darum geht, mit dem Rauchen zwanghaft über Disziplin aufzuhören, sondern dass dahinter ein Gefühl steht, gleich Energie, was einer Wandlung zugeführt werden muss. Mhm. Und wenn ein Raucher, das kann im Prinzip auch ein, obwohl das sehr viel tiefer und härter, verkrusteter ist, ein Alkoholiker machen, eine ganz einfache Art von Tagebuch führt, in dem er die Situationen auflistet, in dem der Rauchimpuls da ist und sich dann notiert, woran er in der Situation gerade gedacht hat, was er gefühlt hat, welche Erinnerungen möglicherweise da waren, welche Körperwahrnehmungen da waren. Also wiederum, ähnlich wie bei dem Gang in die Natur, nichts anderes zu machen.
Sich selbst als wahrzunehmen?
Sich selbst. Wir sind ja auch Naturwesen. Also das, was draußen in der Natur passiert, passiert ja auch an und in unserem Körper. Insofern können wir unsere Sinne dafür verwenden, um unseren Körper zu studieren. Ja. Auch in der Wechselwirkung mit der Umgebung. Wo gehe ich denn gerade hin? Bin ich auf dem Weg zum Stammtisch? Freue mich bewusst, oberflächlich, dass ich mich jetzt mit Gleichgesinnten zusammensetzen kann oder mit guten Freunden zusammensetzen kann und muss aber komischerweise auf dem Weg dorthin schon zur Zigarette greifen und rauche dann während dieser Stammtischrunde mehr als die ganze Woche. Ist eine Auffälligkeit, ist eine Parallelität von Ereignissen. Und wenn man das über einen Zeitraum ausreichend lang, über einige Wochen notiert, dann kann es sein, dass einem schon selber, ohne dass man die Hilfe eines Dritten braucht, dieses Muster entdeckt, was mit dem Rauchen verbunden ist. Und dann kann man, wenn man diese Sammlung ausreichend lange und unterscheidungsstark vollzogen hat, möglicherweise schon benennen, um welches Gefühl es hier geht. Und dann wendet man die Aufmerksamkeit vom Rauchen ab, denn darum geht es gar nicht. Es geht um dieses Gefühl. Ja, dann ist das Gefühl plötzlich präsent. Also es wird immer aus der Ahnung heraus, wird es immer konkreter. Und so wie es fühlbar wird und man sich dann bewusst damit auseinandersetzen kann, vielleicht sogar erkennt, dass das eine uralte Geschichte ist, die mal vielleicht als Jugendlicher ein Thema war. Irgendwo zu einem Kreis von Gleichgesinnten dazugekommen, mit Schulfreunden, in der Freizeit. Und dann kommt einer daher und sagt, was willst du denn hier, du Idiot? Ja, alle angetrunken, angesoffen und ist vielleicht gar nicht bös gemeint, geht aber wie ein Messerstich direkt ins Herz. Und das kann zu einer solchen Kopplung führen. Auf die Art und Weise lernen Menschen, wie wäre jetzt ein weiteres, dritter Aspekt, die Art und Weise, wie Menschen lernen durch Kopplung. Durch eine solche Kopplung, die mal in der Jugend stattfand, kann es dann zu einem solchen fortlaufenden Verhalten über Jahrzehnte kommen, nur dass das vollkommen im Unterbewusstsein verschwindet. Der Erwachsene aber aufgrund seiner Lebenserfahrung mit einer solchen Situation inzwischen mit Leichtigkeit umgehen könnte. Aber dadurch, dass er den Ursprung gar nicht mehr präsent hat, davor weiter wegläuft, wie jemand, der panisch durch den dunklen Wald hastet, weil er hinter sich, wie immer, wenn er sich umdreht, einen Schatten sieht. Und beim schnellen Umdrehen nicht registriert, dass es der eigene ist. Und rennt und rennt und rennt. Ja. Es ist tatsächlich dasselbe Prinzip. Es ist auch tatsächlich energieaufwendig, denn um dieses Gefühl, diese Unsicherheit und Unzulänglichkeit aus dem Bewusstsein rauszuhalten, da sind wir wieder bei einem physikalischen Phänomen, was die Naturwissenschaft kennt und was wir in der Psyche 1:1 anwenden können. Wenn ich einen Ball unter Wasser halten will, muss ich dafür eine bestimmte Energie aufwenden. Kraft aufwenden. Ja. Und diese Kraft muss ich fortlaufend aufwenden. Und wenn ich etwas aus meinem Bewusstsein entfernen will, dann muss ich mich dafür fortlaufend anstrengen. Ich muss fortlaufend fliehen, Extremsport machen, rennen, rennen, rennen. Oder extrem Fernsehen oder extrem saufen, extrem fressen.
Oder mich schuldig fühlen.
Das wäre das Selbstmitleid, Schuld, das Passivmodell. Was aber auch als Energiefresser genauso gut geeignet ist. Womit dann Energie gebunden ist, die für das reale tägliche Leben nicht mehr zur Verfügung steht. So, und in dem Augenblick, wo also dieses Gefühl präsent wird, wo das wieder ins Bewusstsein zurückkehrt und der Betreffende feststellt, ja hoppla, das war damals ein Thema, vielleicht auch noch ein paar Jahre danach. Aber heute habe ich einen ganz anderen Horizont, ganz andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Dann erlischt in dem Moment die Lust aufs Rauchen.
Also ich kann mich zum Beispiel ganz gut erinnern, in welcher Situation ich angefangen habe zu rauchen. Mit 11. Und das war ein halbes Jahr, nachdem sich mein Bruder das Leben genommen hat. Und ich habe aufgehört zu wachsen und. Und meine Mutter war depressiv, also meinte ich jetzt, mich um sie kümmern zu müssen.
Beides schon mehr als Grund genug. Sicherlich nicht nur fürs Rauchen.
Also ist schon spannend, nur wie du vorhin sagtest, eine Stunde, wie schafft er das in einer Stunde, dass die Leute das innerhalb von einer Stunde einfach nur, indem sie mal mit einer anderen Perspektive drauf schauen.
Ich habe mit ihnen nichts anderes gemacht als das, was ich jetzt gerade in Kurzform beschrieben habe. Ich hatte damals ein spezielles Gerät zur Hilfe genommen, ein spezielles Biofeedback-Gerät, mit dem es möglich ist, in sehr schnellen, leichten Schritten jemanden in eine tiefe Entspannung zu bringen. Also es waren im Prinzip, Trance klingt jetzt so dramatisch hochkompliziert, aber ist es gar nicht. Es ist einfach ein Zustand einer tiefen, vertrauensvollen Entspannung, sonst nichts. Und dann begann die Reise rückwärts. Gehen wir mal anhand der Rauchersituationen, die dir aus deiner Lebensgeschichte spontan einfallen, Schritt für Schritt rückwärts, so wie es dir halt einfällt. Und das muss nicht bis zu dem Zeitpunkt zurückgehen, wann man zur ersten Zigarette gegriffen hat. Keineswegs. Denn das Muster ist ja permanent da. Und es wird immer wieder in ganz charakteristischen Situationen aktiviert. Und das kann man, wie gesagt, wenn man sich ausreichend Zeit nimmt, sich sorgfältig zu beobachten, alle Sinnesreize, die sich dafür anbieten, registriert, seine Sinne darauf ausrichtet, durchaus auch selber lösen. Und wie gesagt, es wäre sogar auch meine Empfehlung seit vielen Jahren, das ist ja auch eine Möglichkeit, eine Perspektive, die aus der Symplonik entsteht, mit diesen einfach formulierten Naturgesetzen, die ich für diesen ersten Schritt des praktischen selber Experimentierens im Symplonik-Anwendungshandbuch zusammengefasst habe, wenn man damit beginnt.
Da beschreibst du auch diese Naturgesetze?
Ja.
Ah, okay.
Und zwar so, dass man real seine Erfahrungen im täglichen Leben machen kann. Und dort steht drin, wie man zum Beispiel eben auch das Thema Rauchen stellvertretend für viele andere Sachen. So kann man auch Allergien unter Umständen schon lösen. Der eine greift zur Zigarette, ein anderer kriegt eine Allergie in exakt derselben Situation, die ich vorhin beschrieben habe. Ich hatte mal eine Allergikerin in der Praxis damals. Praxis habe ich auch schon lange nicht mehr.
Ja.
Und die kam, hatte seit über 20 Jahren eine sehr ausgeprägte Allergie, die dazu führte, dass sie immer wieder die Augen zuschwollen, die Gehörgänge zuschwollen und das kann ich jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob sie auch Atemnot dabei bekam. Aber auf jeden Fall ein sehr ausgeprägtes Krankheitsbild. Und die fällt mir ein, weil sie die Allergie, immer die Schübe, immer genau in den Situationen bekam, die ich gerade exemplarisch mal für den Raucher beschrieben hatte. Immer dann, wenn sie auch zur Verabredung mit Freundinnen ging, wenige Schritte vor dem Lokal setzten die Beschwerden ein. Es musste aber natürlich nicht immer ein Lokal sein, sondern immer nur vergleichbare Situationen.
Ja, ja, ja.
Und als ihr das klar wurde, wurde ihr auch die ganze Geschichte rücklaufend klar. Und innerhalb von einer Stunde war die Allergie weg, die sie 20 Jahre gequält hat. Das hat also mit Wunderheilung überhaupt nichts zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich besonders gut wäre. Das Einzige, was ich vielleicht an besonders hilfreichem, wertvollem beigetragen habe, ist, dass ich erklären konnte, wie es geht.
Also im Prinzip, langsam bekommt sie Gestalt für mich, die Symplonik. Geht es darum, dass du Menschen einführst, in die Wesensmäßigkeit der Dinge. Also das Wesen zu begreifen.
Das Wesen im Sinne des Wesentlichen.
Genau, und wie es
wächst. Anliegen, ja.
Das, und dann eben auch bereit sein, in Analogien zu denken, zu übertragen.
Das ist ganz entscheidend, Götz. Das ist absolut entscheidend. Dieses Denken in Analogien.
Das wurde uns in der Schule fast ausgeprügelt. Ne? Also ich wurde oft immer wieder, du Spinner. Ja, das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Bis auf meinen Chemielehrer, der fand das toll.
Es gibt solche Perlen im System,
Habe ich sogar eine 2 bekommen am Ende, auf nichts, obwohl ich eine 5 in der Arbeit geschrieben habe. Die Formeln haben mich nicht interessiert, aber dieses analoge Denken, das hat ihm imponiert gehabt. Also du bildest ja auch Leute in der Symplonik aus. Ist das jetzt auch, kann man so sagen, so dein wesentliches Tun? Wenn du sagst, du hast keine Praxis mehr.
Also es ist eine, die Praxis habe ich schon vor über 20 Jahren aufgegeben. Unfreiwillig übrigens. Unfreiwillig, weil ich aus gutbürgerlichem Hause mit einem Verlangen nach Sicherheit, mit 20 schon über die Aufbesserung der Rente nachdenken, ganz zukunftsorientiert aufgestellt war. Und ich hätte die Praxis so an sich nicht unbedingt aufgeben wollen. Jetzt war es aber so, dass ich lange Jahre diese Neurodermitis hatte und im Juni 93 dann völlig unerwartet eine Spontanheilung erlebte. Also so, dass innerhalb von 2 Tagen es von Kopf bis Fuß abheilte. Ich hatte noch nicht mal mehr trockene Haut, keine Narben, keine Schrunden, gar nichts, alles weg. Als wenn ich das niemals gehabt hätte. Und dabei ist was keineswegs so dramatisch war, wie es jetzt vielleicht klingt. Es ist so ein innerer Film abgelaufen, der mir die verschiedenen Stationen dieser 17 Jahre Neurodermitis aufgezeigt hat. Diese ganzen vermeintlichen Therapieversager. Also ich bin anfänglich als Schüler von meiner Mutter von einem Hautarzt zum nächsten geschleppt worden, habe die verschiedensten Diäten gemacht, Zitrusfrüchte weggelassen und das weggelassen. Dann habe ich eine Zeit lang vegetarisch gelebt, dann habe ich nur Rohkost gegessen, also alles Mögliche aus Fastenkuren gemacht, aber ohne jeden Erfolg. Also so gesehen ein therapieresistenter Fall, ein Therapieversager auf der ganzen Linie, auch dann während des...
Selbst das während nicht.
Was für eine Flasche, ne? Während des Studiums habe ich ja dann schon parallel angefangen, mich mit Naturheilkunde zu befassen, bin zu Naturheilkunde-Kongressen gegangen, weil Interesse sowieso da war, aber besonders angetrieben war es natürlich durch meine eigenen Beschwerden. Und ich habe dann viele heroische Eigenversuche gemacht, bis knapp vor die Intensivstation, und habe aber auch dort keinerlei Linderung erfahren. Und in dieser Zeit der 2 Tage der Spontanheilung ist das wirklich wie so ein innerer Film abgelaufen, rückwärts bis zu den Anfängen. Und mir wurde klar, welche tiefe Sinnhaftigkeit in diesen Erlebnissen steckt. Und da fiel auch der Groschen, dass ich als Therapeut in der Selbstheilung, und auch damit setzte auch das tatsächliche Verstehen ein, dass alles, was Heilung ist, immer Selbstheilung ist. Ja, die Sprache sagt ja auch sehr weise, dass es heilt. Nicht ich heile, auch nicht ein Medikament, sondern es heilt. Ich schaffe Voraussetzungen über,
der Chirurg,
wenn ich es wissenschaftlich oder wenn ich es medizinisch formuliere, über Parasympathikotonie. Also ich schaffe die besten Voraussetzungen für Entspannung. Und sobald dieser regenerative Aspekt des Heilnerves die Führung übernimmt, setzt Heilung automatisch ein. Kommen die Gefühle automatisch an die Oberfläche, in den Mittelpunkt des Bewusstseins. So wie vorhin beim Beispiel des Rauchers beschrieben oder des Suchtabhängigen, des Süchtigen. Und so ist es am Ende immer eine Selbstheilung, die durch Entspannung gelingt. Und das ist das, was mir da klar wurde. Wenn ich jetzt aber als Therapeut antrete, schaffe ich ein Szenario, in dem jemand zu mir kommt und einen Erfolgsanspruch an mich übergibt, für den ich dann wiederum eine Rechnung schreibe. Womit aber die Selbstheilung erschwert wird. Denn diese Selbstbesinnung und die Entspannung, mit der diese Konfliktsituation, die das Symptom unterhält, die körperliche Beschwerde oder das Rauchen oder das Saufen oder sonst irgendetwas, das rückt ja an den Rand des Geschehens. Die Aufmerksamkeit ruht fast hypnotisch fixiert auf mir als Therapeuten. Und damit bin ich, wenn ich mit dem Anspruch antrete, auf jeden Fall ein Heilungsstörer. Ich behindere den Heilungsvorgang. Das ist jetzt keine Absage an Therapien. Es ist eine wichtige Erfahrung. Das ist etwas, was mir auch klar wurde. Denn wenn jemand zu einem Therapeuten geht, dann fehlt ihm noch das Wissen, die Zuversicht und die Angst ist noch zu groß, den Weg alleine zu gehen. Das ist so, wie es ist. Daran gibt es nichts zu nörgeln. Auch das ist ja ein Energiezustand, der nur durch Wandlung in eine andere Form übergehen kann, aus der heraus dann vielleicht der Zugang zur Selbstheilung resultiert.
Wobei ich mir gerade so, also manchmal traut man sich, einen bestimmten Schritt nicht zu gehen, und dann ist es gut, wenn da eine Hand ist, die ich für diesen Moment des Überquerens, sagen wir, des scheinbaren Abgrundes, von einer auf die andere Seite, dass da jemand ist, der ist schon mal rübergegangen, wie auch immer, oder weiß, die Brücke hält, und dann kann ich es wieder loslassen. Aber dieser alte Anspruch, eben, Sie haben doch studiert, Sie müssen doch wissen, was mir fehlt, und Sie müssen mich jetzt heilen. Da ist die Selbstverantwortung, die Selbstwahrnehmung und dann die Selbstwertschätzung. Mich als sozusagen als denjenigen zu sehen, der alles hervorruft. Das, sagen wir, das Angenehme wie das Unangenehme. Und nochmal auf den Punkt gebracht, deine Arbeit jetzt ist es, Mentoren auszubilden oder Menschen auszubilden, diese Wissenschaft für sich anzuwenden.
Ja, das vervollständige ich jetzt sofort.
Gerne.
Ich möchte nur noch einmal, weil du das so wunderschön zusammengefasst hast, das nur noch einmal von meiner Seite bestätigen. Vor allen Dingen diese Brückenbildung. Das ist ja so eine üble Angewohnheit der Therapeuten, untereinander zu streiten. Die Schulmedizin gegen die Alternativmedizin und dann auch noch die einzelnen Fachrichtungen in den jeweiligen großen Feldern untereinander. Und das ist etwas, was an der Wirklichkeit vollkommen vorbeigeht, was sich auch aus diesem Naturgesetz, Energie ist nur wandelbar, nicht zerstörbar, ableiten lässt. Denn wenn ein Mensch sich an einem bestimmten Punkt befindet, mit einer bestimmten Ausstattung an Gedanken, Gefühlen, Glaubenssätzen, dann müssen die bedient werden. Mhm. Nur wenn die bedient werden, führt das zur Entspannung. Nur die Entspannung bahnt Heilung an. Insofern ist das eine Erlebnisreise, die möglicherweise in der Schulmedizin beginnt und dann irgendwann entweder dabei endet, so wie ich es bei mir erlebt habe, dass ich eben vollkommen aus dem System aussteige, mhm, und feststelle, hoppla, es ist ja alles naturgesetzlich sehr einfach und es geht darum, Selbstheilung anzubahnen, weil es gar nichts anderes als Selbstheilung gibt. Ja. Aber es ist eine Reise bis dahin und, mhm, bei dieser Reise ist Energie zu wandeln, sind Gedanken, Gefühle, Glaubenssätze zu wandeln und so gehe ich Schritt für Schritt für Schritt. Und also jede Realität, Therapie, ja, ist ein Angebot, mhm, von Wert, solange es mindestens einen Menschen gibt, der darauf anspricht. Punkt. Damit ist naturgesetzlich jede Diskussion beendet, mhm, und, mhm, alles andere ist ein vollkommen unsinniges Gerangel an der Oberfläche. Mhm. Und jetzt zur Vervollständigung dessen, was ich tue, was mein Anliegen ist. Es war lange Jahre ein Weg der Begleitung von Kranken, ja, vorzugsweise Schwerstkranken, weil jemand sich an sich selber erst dann wirklich verbindlich herantraut, wenn alles andere nicht funktioniert hat. Und es dann nur noch darum geht, nur in Anführungsstrichen, ja, bleibe ich jetzt in diesem Körper, in diesem Leben?
Oder steige ich raus?
Oder scheide ich aus, weil ich, ja, mich nun partout nicht verändern will, weil die Angst mir es nicht gestattet. Mhm. Also das war lange Zeit der absolute Schwerpunkt. Aber es hat sich auch in dieser Zeit, das sind ja jetzt über 25 Jahre, hat es sich allmählich verschoben, dass es immer mehr in ein, und das ist etwas, was mich sehr freut, in eine lehrende, erklärende, mhm, Richtung geht. Also, dass immer mehr Menschen kommen und was mich in den letzten so 2-3 Jahren ganz besonders fasziniert, Schüler, mhm, noch vor dem Abschluss der Schule, die an der Perspektivlosigkeit, mhm, des Schulsystems knabbern und wissen wollen, wie sie sich denn orientieren können, ob es Möglichkeiten gibt, auf der Grundlage der Symplonik eine Perspektive zu finden, wie es denn nach der Schule wirklich lebendig weitergeht.
Mit ihnen selbst, ja.
Mit ihnen selbst. Nicht einfach nur in irgendeinen Beruf reinstolpern, ja, und den
Boxes.
Ja, ja, und, mhm, einfach einen, so ein Arbeitsbienen-Drohnen-Dasein, mhm, auszufüllen.
Mit Schlips?
Mit Schlips oder ohne Schlips oder Blaumann. Mhm. Ja, das ist der Vorteil des Schlips. Man kann sich wenigstens noch damit aufhängen.
Ja, in der Freimaurerei ist das genau das Zeichen des Schlipses, ne?
Ja. Das heißt, also es driftet, ja, diese Richtung und es geht immer mehr weg von dem Thema der Krankheit und mit dem Rücken an der Wand stehen. Das, mhm, gibt es zwar nach wie vor, aber es, mhm, tritt immer mehr in den Hintergrund und es gibt auch immer mehr Menschen, weil jetzt mittlerweile nach den Jahren auch die Texte, die Literatur in Form von Büchern, Artikeln, mhm, Anleitungen zur Verfügung steht, um wirklich zu Hause kompetent zu beginnen, selber zu tun.
Ja.
Und das ist immer das, was ich jemanden, wenn er nicht gerade mit dem Rücken an der Wand steht, nahelege, immer erstmal zu Hause im Alltag die ersten Erfahrungen zu machen und festzustellen, das ist ja tatsächlich so. Ich kann ja tatsächlich diese Gesetzmäßigkeiten alle so nachvollziehen. Sie sind ja immer da. Mhm. Mhm. Im Grunde genommen verschiebt sich ja nur die Perspektive etwas und plötzlich erkenne ich, mhm, einen Sachverhalt, der die ganze Zeit immer schon da war.
Mhm. Mhm. Uli, ich danke dir für dieses Gespräch. Und für mich hat, wir haben jetzt die Mineralien zwar rausgelassen, aber das hatte sich schon, also da hatte ich nicht so viele Fragen.
Die sind ein Instrument, das, ja, man zwangsläufig anwenden wird, wenn man verstanden hat, wie Mineralien und Stoffwechsel zusammenhängen. Aber das würde ich gar nicht an die erste Stelle setzen.
Aber ich glaube, ich bin ein ganz großes Stück weitergekommen, eine Ahnung dessen zu entwickeln, was Symplonik ist. Und die Freude ist dir anzusehen, dass du auch wegkommst von diesem, ne, einfach nur, da ist ein Schwerkranker, der zu mir kommt. Auch ein Stück Druck weg ist. Ja? Wenn Menschen frühzeitig sehen, das ist auch ein Werkzeug, mit dem ich zu mir selber finde. Mich sozusagen als einzigartiges Wesen unter Einzigartigen wertzuschätzen, anzuerkennen, dass ich mich ausdrücken kann und so weiter. Das ist eine schöne Entwicklung.
Ja, und auf der Grundlage geht es dann, und das ist das, was so meine Freude an der Sache besonders nährt, geht es ja dann auch raus in die Gesellschaft. Damit entstehen auch neue gesellschaftliche Perspektiven, die ja immer auf Eigenkompetenz beruhen.
Also raus aus dem Hamsterrad.
Raus aus dem Hamsterrad und die Möglichkeit zu haben, zu verstehen, in welchem System wir uns bewegen, inwieweit wir uns haben bilden und formen lassen. Und wenn ich verstanden habe, wie das funktioniert, dann kann ich auch andere Wege gehen. Da muss ich nicht Plakate schleppen und beleidigt sein oder meine Stimme irgendwo abgeben, um sie begraben zu lassen, sondern dann drehe ich mich um und gehe eigene Wege.
Und gestalte.
Gestalte, genau.
Schön. Ja, vielen Dank, Uli. Und ich glaube auch für Sie war das ein sehr, sehr spannendes Gespräch und wir sehen uns wieder beim nächsten Neue Horizonte TV Gespräch. Ich bin sehr dankbar, solche Gesprächspartner wie den Uli Mohr hier im Studio begrüßen zu dürfen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.